Einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Tag und einen schönen guten Abend zu den Mediennews für den 10. Juli. Wir blicken heute, wie soll es anderes sein, in die Medien hinein und dabei vor allem in die Medien aus weiblicher Perspektive. Eine Studie hat die Repräsentation von Frauen in den Medien und vor allem in Film und Fernsehen untersucht. Diese Studie haben wir uns genauer angeschaut für die Mediennews. Und wir blicken auf einen Gesetzesentwurf des Bundesinnenministeriums, der das anonyme Surfen im sogenannten Darknet kriminalisieren soll, was vor allem Auswirkungen auf die Pressefreiheit haben könnte. Das gibt's hier in den Mediennews. Viel Spaß dabei.
Es war schon immer ein Traum von mir, schon als Kind. Ich wollte immer zum Film Filme drehen und habe mich dann beworben, bin genommen worden und dann habe ich auch mit meinen ersten Kurzfilmpreise gewonnen, habe dann lang Spielfilm drehen wollen. Das hat nicht geklappt. Es hing irgendwie am Thema, wie auch immer. Es ging immer hin und her. Habe dann angefangen, bei Daily Soap zu arbeiten und es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert, bis ich dann da auch mal Regie machen durfte. Und jetzt bin ich als Regisseurin auch im Großstadtrevier. Aber ich muss mal sagen, also das, was ich jetzt sozusagen in 15 Jahren erreicht habe, für mich ist natürlich sozusagen sehr, jetzt im Vergleich zu anderen Karrieren, da passiert sowas in 2-3 Jahren, sage ich jetzt mal. Und das höre ich oft. Das ist auch das Problem, dass wir sozusagen, jeder denkt natürlich, es liegt an mir. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht talentiert genug. Und dann, wenn man sich dann mal umhört, aber wir haben dann halt angefangen, Zahlen zu recherchieren. Und da haben wir festgestellt, das geht fast allen so. Es ist wirklich im Fernsehen, im ZDF, 8%, also der Sendeminuten im ZDF, werden unter der Regie von Frauen geführt. Und 92% von Männern. Bei der ARD ist es ein bisschen mehr, jetzt sind es 11,5%. Aber es gibt halt einfach sozusagen eine regisseurinnenfreie Zone, gerade im ganz viel im 20-15-Programmbereich, viele Krimis. Da kommen Frauen in der Regie überhaupt gar nicht vor.
Das sagt Regisseurin Bettina Schöller, die damit Laien und unkundigen Konsumentinnen von Film und Fernsehen einen Einblick in die deutsche Filmindustrie gewährt, der sich auch quasi hinter der Kamera als recht männerdominiert konstituiert. Dass unabhängige und vielschichtige Frauenrollen in Filmen eher rar verstreut sind, ist sicher im beschleichenden Gefühl vieler kritischer Zuschauerinnen bereits verankert. Dass hinter diesem Gefühl aber nicht einzig Zufall oder schlichtweg eine überspitzte Bewertung entrüster Aufschrei-Feministinnen steckt, sondern ein wahrhaftiges Problem in der Frage um die Sichtbarmachung von Diversität im Kreise Kulturschaffender, das belegen nun die Zahlen einer Studie des Rostocker Instituts für Medienforschung. Die Studie nennt sich Audiovisuelle Diversität mit Fragezeichen und wurde von Professor Dr. Elisabeth Prommer methodisch angeleitet. Wie es dazu kam, erzählt sie uns im Folgenden.
Dies entstanden ist Maria Furtwängler vor 2016 oder 2015, vor 4 Jahren, da muss ich ja schon mal durchrechnen, auf mich zugekommen ist und wissen wollte, wie schaut es eigentlich aus mit der Geschlechterdarstellung Frauen, Männer. Es gibt so ein Gefühl, dass es weniger Rollen für Frauen gibt, weniger Rollen für ältere Frauen als Gefühl in der Branche unter Schauspielerinnen. Gibt es denn Zahlen? Und dann mussten wir feststellen, oder musste ich ja sagen, nee, es gibt keine Zahlen. Die letzten Zahlen, die erhoben worden sind, waren in den 90er Jahren und eigentlich wissen wir das gar nicht wirklich, außer so ein paar Fallstudien. Und dann hat sie gesagt, Mensch, das müssen wir ändern, da brauchen wir eine Studie.
Als Grundlage für die Studie diente eine detaillierte Analyse von über 3000 Stunden TV-Programm aus dem Jahr 2016 und über 800 deutschsprachigen Kinofilmen aus den letzten 6 Jahren. Dabei wurde die Rolle von Frauen und Männern sowohl in fiktionalen Produktionen und Unterhaltungsformaten als auch deren Platzierung und Darstellung als Experten bzw. Expertinnen bei journalistischen und dokumentarischen Beiträgen untersucht. Dabei kam es zu folgenden Befunden.
Dass sich tatsächlich seit den 70er Jahren mehr oder weniger nichts getan hat. Damals titelten die Autoren, Frauen sind kommen vor und Männer handeln. Und so ähnlich können wir es fast jetzt für 2016, haben wir ja dann die Zahlen also aufgenommen, 3000 Stunden Fernsehen geguckt. Und wir haben also erstmal ein krasses Missverhältnis Männer und Frauen. Auf eine Frau kommen 2 Männer. Dann verschwinden Frauen ab 30 und nicht nur in der Fiktion, sondern tatsächlich auch als Sprecherinnen, als nicht als Moderatorinnen, da nicht unbedingt als Nachrichtenmoderatorin, aber als sichtbare Journalistinnen, Expertinnen und alles, was wir am Bildschirm sehen. Und dann haben wir, und das ist das, was wir in dem Buch ausgeblendet machen, diese Ergebnisse, diese ersten Eindrücke dann nochmal ganz genau tiefer analysiert und geguckt, was machen denn die Expertinnen, wo verschwinden die später seine Rolle, wer unser Fernsehen macht, für was für dann Frauen, also ob hinter der Kamera Männer oder Frauen sind.
Noch ungleichgewichtiger gehe es ausgerechnet im Kinderfernsehen zu, sagt Prommer. Und was ist da das Problem?
Was wir feststellen können ist, dadurch, dass wir weniger Frauen sehen und wir Frauen dann nur in eingeschränkten Rollen sehen, und das ist im Kinderfernsehen noch ungleicher. Also ich habe gesagt, im Erwachsenenfernsehen, so nennen wir dann ARD, ZDF, also die Vollprogramme, war es auf 1:2. Im Kinderfernsehen ist das Ungleichgewicht noch größer, 1:3. Alle, die im Kinderfernsehen uns die Welt erklären, die Checker, Tobis und Kahns, sind Männer. Und wir haben sogar noch ein Ungleichgewicht bei gezeichneten Tieren, Fantasietieren zum Beispiel. Also 9 von 10 Tiere sind männlich. Das heißt, ich als Mädchen, junge Frau oder erwachsene Frau, habe viel weniger Vielfalt für mich, viel weniger Möglichkeiten. Also ich komme eben gar nicht vor als die Wissenschaftlerin, als die Richterin, die sogar im echten Leben häufiger vorkommt als im Fernsehen.
Die Möglichkeiten für Frauen in der Medienbranche sichtbar zu werden, scheinen also limitiert. Und dabei ist nicht das Problem, dass es nicht genug Frauen im Medienbetrieb gäbe, sondern dass diese der Form der Kommunikation und im Anstellungsverhältnis ihren männlichen Kollegen unterstellt sind.
Es gibt zwar viele Redakteurinnen, aber in der Regel sind sie nicht allein verantwortlich für das Programm. Also, und wir haben tatsächlich genug Frauen, die Regie studieren, aber die kommen am Markt irgendwie nicht unter, beziehungsweise wird sozusagen der Regisseur ist trotzdem sowas Männliches, ein kreatives Genie. Und Frauen, die Regie studieren, ganz viel Preise im Studium gewinnen, kriegen trotzdem später, machen die kaum Filme, also kriegen sie die Chance nicht. Und wir haben den Zusammenhang zwischen Mann als Redakteur, als Produzent, als Drehbuchautor und Regisseurin oder Regisseur versus Frau-Frauenteam. Und wir können feststellen, je mehr Frauen hinter der Kamera, nenne ich das jetzt mal, beteiligt sind, also Redaktion, Drehbuch schreiben, sehen wir doppelt, manchmal dreimal so viele weibliche Figuren. Das heißt, es hängt davon ab, wer das macht. Aber in dem Moment, wo eine Frau in einem Team mit einem Mann ist, verhält sich dieses Team männlich. Das ist auch wieder ein sehr interessanter Effekt, weil man dann denkt, ja, wir haben doch ein paar Frauen, aber wenn sie in die Hierarchie der Fernsehsender gucken, dann sind das Männer, die die Entscheidungen treffen, wo das am Ende abgenickt werden muss. Und dann verhält sich das ganze Team eher männlich.
Auch Regisseurin Bettina Schöller, die sich im Bündnis Pro Quote für eine Frauenquote in der Film- und Fernsehproduktion einsetzt, kennt die Schwierigkeiten, als Frau Filme zu drehen.
Letztendlich, die Probleme haben sich zum großen Teil nicht verändert. Und da sind manchmal, trifft man einfach immer wieder auf diese verhärteten, verkrusteten Strukturen, die gerade im Filmbereich und gerade im Regiebereich besonders patriarchalisch irgendwie doch noch organisiert sind. Da wird sozusagen in dieser Position als erstes immer an einen Mann gedacht. Weil man sagt, die Eigenschaften, die man als Regisseur braucht, sind in erster Linie männliche, sage ich jetzt mal. Das sind natürlich Stereotypen und das trifft alles auch überhaupt nicht mehr zu. Aber im Kopf ist es doch, hat sich das doch dieses Vorteil bei vielen gehalten. Und viele Frauen sagen jetzt konkret zu den konkreten Problemen, die einem da begegnen, ist, dass man zum Beispiel von einem Regisseur natürlich erwartet als Führungsposition, dass er Führungsqualitäten mitbringt, dass er Autorität ausstrahlen kann, dass er schnell Entscheidungen treffen kann, dass er Leute emphatisch führen kann. Jetzt mal so 3 Schlagworte. Und das sind halt alles so Sachen, die man eher einem Mann zutraut als einer Frau.
Klar gilt das nicht nur für Film und Fernsehen. Zugangsschwierigkeiten für Frauen in Führungspositionen vorzudringen, machen sich vielerorts fest. Überraschend ist dabei aber, wie verknackst dabei auch im kreativen Betrieb unterschieden wird. Auch die Forschungsgruppe Frauen zählen setzt sich mit dieser Unterscheidung auseinander, für den Literaturbereich. Zusammen mit dem Institut für Medienforschung an der Universität Rostock arbeiten Frauen zählen an einer Pilotstudie, in der die Sichtbarkeit von Frauen in den Medien und im Literaturbetrieb aufgezeigt werden soll. Diese Studie, die unter frauenzählen.de einsehbar ist, kann unsere Überlegungen um folgende Befunde ergänzen. Männer schreiben mehr über Männer und Frauen die meistens auch. Nicht nur werden Kritiken überwiegend von Männern erfasst, mit einem Verhältnis, in dem auf 3 Kritiken von Männern eine Kritik einer Frau kommt, sondern Männer besprechen vor allem Männer. Frauen dagegen besprechen Autorinnen wie Autoren tendenziell in einer ähnlichen Häufigkeit. Männer, die über Männer schreiben, wird mehr Raum freigeschaufelt. Die von Männern verfassten Besprechungen sind deutlich ausführlicher als die von Frauen. Zudem räumen Kritiker auch den Werken von Autoren einen größeren Raum ein. Damit erhöht sich die Sichtbarkeit von Autoren zusätzlich. Nur im Radio sind Frauen unüberhörbar. Für den TV-Bereich lässt sich eine weitaus größere Sichtbarkeit von Autoren feststellen. Während die Werke von Frauen im Durchschnitt 580 Sekunden lang besprochen wurden, betrug die Länge bei Autoren 931 Sekunden. Im Radiobereich dagegen werden Autorinnen zwar seltener, dafür aber länger besprochen. Nur das Radio macht also in Bezug auf Autorinnen einen Unterschied. Trotzdem müssen auch hier sich die Sender natürlich an die eigene Nase fassen. Bei Korax zum Beispiel erscheint wohl das Verhältnis von weiblichen und männlichen Moderierenden und Redaktionsmitgliedern ausgeglichen, wobei im alltäglichen Redaktionsbetrieb sogar mehr Frauen als Männer Teil der Redaktion darstellen. Trotzdem kann man auch hier anmerken, dass die wenigen Festanstellungen bis letztes Jahr noch deutlicher von Männern dominiert waren. Wir lernen also alle nicht aus. Ein strukturelles Problem, was es bei der Anstellung und Förderung von Frauen in der Medienbranche gibt, liegt außerdem dem zugrunde, dass es vor allem die bereits bekannten Namen und Kontakte sind, auf die immer wieder zurückgegriffen wird. Und wenn dabei vor allem Männer dem Ähnlichkeitsprinzip folgend Männer engagieren, bleiben die Frauen unterrepräsentiert. Dies limitiert auch die Vorstellungskraft davon, welche Möglichkeitsräume sich für junge Mädchen und Frauen in unserer Gesellschaft erschließen. Hier bedarf es also ein aktives Interesse an Veränderung. Dieses sei, seitdem die ersten Ergebnisse der Rostocker Untersuchung präsentiert wurden, geweckt worden. Eine zahlenmäßig nachgewiesene Faktenlage als Schlüssel zur Veränderung also. Und die gilt es in Zukunft auszubauen mit einer vergleichenden Studie zum Jahr 2021. Da könnte ja dann vielleicht nachzulesen sein, wie sich das Verhältnis von Expertinnen im deutschen Fernsehen zum tatsächlichen Beruf darstellt. Im echten Leben ist es nämlich so, dass aktuell jeder zweite Richter weiblich ist. Im deutschen Fernsehen dagegen sind es nur 24% der Rechtsexpertinnen. Die Ergebnisse und weitere Ausführungen der Studie, von der ihr hier in den vergangenen Minuten gehört habt, wurden übrigens auch ganz aktuell als Buch veröffentlicht. Unter dem Titel Ausgeblendet – Frauen im deutschen Film und Fernsehen geben da Professor Dr. Elisabeth Prommer und Kollegin Dr. Christine Link Einblicke in die Möglichkeiten für Frauen zur Arbeit in der Medienbranche und ihrer dortigen Präsenz.
Das Netzwerk Tor, über das auch das sogenannte Darknet zu erreichen ist, ermöglicht Nutzern und Nutzerinnen ein anonymes Surfen im Internet. Geht es nach Günther Krings von der CDU, soll dieses Netzwerk verboten werden. Das hat der Politiker im Februar auf dem Europäischen Polizeikongress in Berlin gefordert. Dabei erkannte er zwar den Nutzen des Darknets in autokratischen Staaten an, er forderte jedoch im gleichen Atemzug ein Verbot von Tor in demokratischen Staaten. Mit dieser Forderung steht er nicht allein da. Bundesinnenminister Horst Seehofer plant, mit dem neuen IT-Sicherheitsgesetz 2.0 das Tor-Netzwerk zu kriminalisieren. Einen entsprechenden Gesetzesentwurf veröffentlichte netzpolitik.org bereits Anfang April. Mit dem sogenannten Darknet-Paragraphen soll eigentlich gegen illegal betriebene Marktplätze vorgegangen werden. Marktplätze, auf denen im Darknet anonym etwa mit Drogen oder Waffen gehandelt wird. Wie dies passieren soll, ist aus Sicht von Markus Reuter von netzpolitik.org allerdings problematisch.
Das Problem ist, dass dieser Vorschlag für das Gesetz das viel zu weit definiert. Also man kann sich da quasi schon strafbar machen, wenn man die Infrastruktur nur zur Verfügung stellt. Und das kann eben so eine Menschen, die einfach einen Tor-Server betreiben, stehen da mit einem Bein schon im Knast. Weil sie wissen ja auch gar nicht, was dann mit dem Server passiert. Ne? Das ist auf jeden Fall schwierig. Also da muss ja gar nicht die Person das wissentlich und willentlich irgendwas unterstützen, was nicht erlaubt ist, sondern einfach nur die Technik zur Verfügung stellen. Und das gefährdet eben Anonymisierungsinfrastrukturen insgesamt.
Einer der größten Betreiber von Anonymisierungsinfrastruktur in Deutschland ist der Verein Zwiebelfreunde. Der Verein warnt vor den Auswirkungen des Darknet-Paragraphen für all jene, die sichere Kommunikationssoftware anbieten, also für die eigenen Vereinsmitglieder. Gemeinsam mit der Organisation Reporter ohne Grenzen und Wissenschaftlern der Universität Erlangen-Nürnberg hat der Verein an dem Bericht Angriff auf die Anonymität im Internet gearbeitet. Der Bericht untersucht aus juristischer, menschenrechtlicher und aus IT-Perspektive die Folgen des sogenannten Darknet-Paragraphen für die Presse-, Meinungs- und Telekommunikationsfreiheit. Folgen, wie sie Moritz Bartel von den Zwiebelfreunden beschreibt.
Wir stellen auch fest in unserem Bericht, dass es eigentlich am Ende nicht dazu führen wird, dass es da zwingend Verurteilungen geben wird, weil im Laufe des Verfahrens dann sichergestellt werden kann, dass man eben darstellen kann, dass man nicht Straftaten unterstützt mit der Infrastruktur, die man da zur Verfügung stellt, sondern dass es einfach schlicht und ergreifend darum geht, sichere Kommunikation zu gewährleisten und Privatsphäre zu garantieren. Aber im Rahmen von solchen Ermittlungsverfahren wird es sehr einfach gemacht, Durchsuchungsbeschlüsse zu erwirken und dann eben, wie es bei uns passiert ist, einzulaufen an verschiedenen Orten. Bei uns wurde alle Hardware beschlagnahmt, private Hardware, und gerade für kleine Anbieter ist es eine sehr starke Abschreckungswirkung, die damit erwirkt wird. Und gegen die eigentlichen Straftaten, die dort als Argument genutzt werden, ist das Ganze wirkungslos, weil da gibt es bereits, wie wir da auch ausführen, verschiedene andere Möglichkeiten aus dem Strafgesetzbuch dagegen vorzugehen.
Aus dem Bericht geht hervor, dass die aufgestellte These des Bundesinnenministeriums rechtlich nicht haltbar ist und es keine Notwendigkeit für den Darknet-Paragraphen gibt. Denn die These des BMI ist, dass es bislang eine Lücke im Strafgesetzbuch gebe, die durch den Darknet-Paragraphen geschlossen werden soll, damit dann eine strafrechtliche Verfolgung illegal betriebener Marktplätze im Darknet möglich wird. Laut dem Bericht der Zivilfreunde und von Reporter ohne Grenzen droht aber stattdessen den Anonymisierungsdiensten das Aus, mit denen etwa Exilmedien brisante Informationen aus Krisen- und Kriegsgebieten erhalten können. Außerdem kann mit dem Paragraphen gegen Whistleblowing-Plattformen wie etwa WikiLeaks ermittelt werden. Das Gesetz schafft eine Überwachungsmöglichkeit des Darknets, die nicht nur für einen Verein wie die Zivilfreunde oder für WikiLeaks ein Problem ist.
Der Grund, warum wir das auch mit Reporter ohne Grenzen gemacht haben oder warum Reporter ohne Grenzen das so wesentlich findet für die journalistische Arbeit, ist, dass es hier um eine Aushöhlung von dem Quellenschutz geht. Es geht hier am Schluss darum, dass Journalisten dafür sorgen müssen, dass Quellen mit ihnen kommunizieren können, dass die Identitäten geschützt sind. Und das ist, wenn dieser Paragraph so verabschiedet wird, wie er jetzt vorgeschlagen ist, nicht mehr gewährleistet.
In dem Bericht Angriff auf die Anonymität im Internet werden die positiven Aspekte des Darknet für die journalistische Arbeit beschrieben. Und dazu gehört die Möglichkeit, sichere Kommunikationskanäle anzubieten.
Das wird von verschiedenen Journalisten und auch Presseorganisationen verwendet, eben um sich Tipps zu holen aus der Bevölkerung, um Whistleblower zu unterstützen. Also die Frage des Betriebs von solchen sicheren Plattformen. Es geht aber dann weiter. Es geht um die gesamte Kommunikation von Journalisten. Gerade Reporter ohne Grenzen vertritt die Interessen von Menschenrechtsjournalisten und von Journalisten, die in Bereichen recherchieren, wie der Mafia und anderen organisierten Kriminalitätsstrukturen. Und da ist es unglaublich wichtig, diese Kontaktnetzwerke schützen zu können und die Möglichkeit, das Tor-Netzwerk zu nutzen, um diese regelmäßige Kommunikation mit verschiedenen Quellen, mit anderen Journalisten zu gewährleisten, braucht man das Tor-Netzwerk. Und das ist eben der Grund, warum Reporter ohne Grenzen hier auch sehr klare Worte mit uns zusammen ergriffen hat in dem Bericht, warum das sehr schädlich ist.
Reporter ohne Grenzen unterstützt das Tor-Netzwerk mit zwei eigenen Servern, um Journalisten und Journalistinnen die Umgehung von Zensur zu ermöglichen. Damit sieht sich die Organisation von dem Darknet-Paragraphen direkt betroffen. Von den weltweit betriebenen Tor-Servern werden insgesamt 30% von Deutschland aus betrieben. Sollte das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 in der Form nun kommen, könnte damit das gesamte Tor-Netzwerk geschwächt werden. Demnach geht es neben Gesetz offensichtlich nicht nur um konkrete Strafverfolgung gegen illegale Marktplätze, meint Markus Reuter von Netzpolitik.
Der Wunsch dieses Gesetzes ist natürlich, Anonymisierung generell zu schwächen. Wenn 30% des Traffics über deutsche Server gehen und ich hier quasi für eine Rechtsunsicherheit sorge oder für eine Gefährdung der Leute, die das ja ehrenamtlich eigentlich machen die ganze Zeit, und dadurch schwäche ich insgesamt das Netzwerk, dann bricht da was weg, dann wird das Netzwerk insgesamt unsicherer und einfacher zu durchleuchten, wird wieder langsamer und ich mache es unattraktiver. Das ist auf jeden Fall eben ein Nebeneffekt. Und wir haben natürlich generell so einen Trend, wo der Staat derzeit überall alles wissen will. Wir sagen auch hier, wir möchten in verschlüsselte Kommunikation reinschauen, egal ob das bei dir auf dem Messenger ist oder wo auch immer. Ne? Und das ist so ein genereller Trend, dass man natürlich solche nicht kontrollierten und überwachbaren Ecken loswerden will. Und das steckt da sicher dahinter.
Das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 schafft zumindest für Medien eine Ausnahme für die Darknet-Dienste. Von Strafverfolgung ausgeschlossen soll die sogenannte Secure-Drop-Technologie sein, was einer Art anonymen Briefkasten entspricht, wie ihn zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung anbietet. Diese Ausnahme reicht laut Moritz Bartel von den Zwiebelfreunden aber längst nicht aus.
Also wir haben auch versucht, die positiven Aspekte von diesem Paragraphen zu finden, zu versuchen, vielleicht einen Kompromissvorschlag zu machen. Es bleibt am Ende aber, der gesamte Paragraph ist, so wie er ist, nicht zu befürworten. Da gibt es keinen Weg, den sinnvoll zu gestalten. Die Ausnahmeregelungen, die in den Kommentaren stehen, greifen nicht weit genug. Gerade Reporter ohne Grenzen vertritt sehr viele kleine Journalisten, unabhängige, freie Journalisten, auf die dieser Paragraph so keine Anwendung finden würde oder würde dann Anwendung finden. Die Ausnahme sozusagen würde nicht greifen. Es ist zu befürchten, dass nur große Medienunternehmen dann eben in der Konsequenz freigestellt werden. Wenn man sich aber anschaut, was in dieser Medienlandschaft im Internet gang und gäbe ist, sind es viele kleine Anbieter. Da ist eben die Gefahr und auch die Sorge groß, dass man zumindest temporär in den Fokus von Ermittlungen gelangt. Und es geht hier ganz klar darum, wie wir auch darstellen, weitere Möglichkeiten zu haben, Journalisten zu überwachen, dort einzugreifen, und dem stehen wir entgegen.
Das IT-Sicherheitsgesetz 2.0 wird derzeit in den Ministerien diskutiert. Wann es dann in den Bundestag kommt, ist noch unklar. Das heißt nun, noch ist Zeit, sich mit dem Gesetzesentwurf und den drohenden Folgen für das anonyme Netz auseinanderzusetzen. Zu empfehlen ist die Lektüre Angriff auf die Anonymität im Internet. Der Bericht ist auf der Seite von Reporter ohne Grenzen zu finden. Und nachdem man ihn gelesen hat, sollte klar sein, warum man sich für eine Anonymität im Internet stark machen sollte. Denn es geht um die Sicherheit eines jeden Einzelnen. Das waren ja soweit die Mediennews für den heutigen 10. Juli. Wie immer könnt ihr sie nachhören auf freie-radios.net und auf radiokorax.de. Bis zur nächsten Woche.